Gesundheit hören.
Es ist mal wieder was los. In der medizinischen Gemeinschaft oder Community, je nachdem, wie man das sagen möchte. Und zwar vor allen Dingen ein ganz spezielles Thema geht da durch die Medien, insbesondere durch die sozialen. Ihr habt da vielleicht schon von gehört, eventuell ist es euch auf euren eigenen Kanälen ausgespielt worden. Es geht um Medfluencer im Allgemeinen, sage ich jetzt mal, und Werbung bzw. Disease Awareness Kampagnen im Speziellen. Und wir gucken uns da den aktuellen Fall an, der da gerade ein bisschen hochkocht, anders kann man es nicht sagen. Und wir besprechen auch, brauchen wir da vielleicht irgendeine Art von Restriktion, Kontrolle, Regulierung? Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag ab 6 in der Früh, eigentlich in schnellen 10 Minuten mit einem Thema für euch. Aber es ist nun mal so, es passiert so viel. Wir kommen aus den ausführlicheren Folgen gerade nicht mehr raus und die wollen wir euch natürlich bieten, wenn es da wichtige Dinge zu besprechen gibt. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und Redakteurin bei der Apothekenumschau und wir nehmen diese Folge am Donnerstag, den 23. Juli auf. Ihr hört sie am Freitag, den 24. Juli.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und wahrscheinlich habt ihr jetzt auch schon erkannt, worum es heute eigentlich gehen soll. Es geht natürlich um die Causa Wildhage bzw. Wallbrunn, das sind die beiden Namen, die da die Hauptrollen spielen. Der YouTuber Marvin Wildhage hat versucht, eine erfundene Krankheit bei MedinfluencerInnen zu platzieren. Und für diese Krankheit, die nicht existiert, sollten die angeschriebenen Influencerinnen und Influencer eine Disease Awareness Kampagne aufnehmen. Also sprich eine Story, ein Video von sich, wo sie über die Krankheit aufklären. Und Wildhage gab sich natürlich als dahinterstehende Pharmafirma aus, die irgendein Produkt verkauft, was gegen diese Krankheit helfen kann. Und die Medfluencerin Alina Wallbrunn ist dem nachgekommen. Und dazu gibt es ein relativ ausführliches Video. Da hören wir auch gleich noch was. Aber was uns natürlich viel mehr interessiert, ist da die Frage, was macht das mit unserer Gesundheitskommunikation, mit unserem Medienkonsum, mit der Glaubwürdigkeit der medizinischen Community von allen medizinischen Personen, die eigentlich für Aufklärung sorgen wollen. Und dafür haben wir uns natürlich eine Gästin eingeladen, und zwar Claudia Lampert. Sie ist Senior Researcher und Co-Leiterin des Forschungsprogramms Wissen für die Mediengesellschaft am Hans-Bredow-Institut des Leibniz-Instituts für Medienforschung. Das wird dementsprechend ein interessantes und längeres Gespräch. Schnappt euch das Getränk eures Vertrauens, euer Emotional Support Getränk, und dann geht es los. Frau Lampert, erstmal an ganz vorderster Stelle herzlichen Dank, dass Sie da so kurzfristig für uns Zeit gefunden haben zu diesem Thema, was ja jetzt auch wirklich sehr, sehr kurzfristig hochgekommen ist. Wir haben gestern in der Redaktion, in unserem Audioteam da viel, viel drüber diskutiert und sind dann gestern eben auch zu dem Entschluss gekommen. Wir brauchen dazu nochmal eine Gesprächsfolge, eine längere Folge. Normalerweise ist der Podcast nur 10 Minuten lang, aber heute unterhalten wir uns darüber länger, weil das einfach mehr Zeit braucht. Insofern ganz großen Dank an Sie, dass Sie so schnell gesagt haben, ja, und dann treffen wir uns genau 24 Stunden später.
Sehr gerne, ich freue mich auf das Gespräch.
Und damit jetzt alle, die uns da zuhören, auch auf dem gleichen Stand sind, selbst diejenigen, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, würden wir jetzt mal reinhören in das Video. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, eigentlich ist es ein Video, aber wir sind nun mal ein Audio-Podcast. Hören wir, worum es da eigentlich geht. Das ist ein YouTube-Video, veröffentlicht von Marvin Wildhage. Und zwar kam das raus am Sonntag, am 19.07. Wir hören mal rein.
Und da frage ich mich natürlich, wie unabhängig ist denn die Meinung meiner Lieblingsärzte? Und würden die, wenn das Geld stimmt, sogar Werbung für eine ausgedachte Krankheit machen? Und um das zu testen, habe ich mir die bescheuertste Gugu-Gaga-Krankheit der Welt ausgedacht. Und ich sag euch, wer dafür Werbung macht, dem geht's wirklich nicht um die Gesundheit seiner Follower, sondern einfach nur ums Geld.
Das ist jetzt natürlich sehr, sehr plakativ. Und ich wollte jetzt ganz kurz am Anfang ein bisschen einordnen. Also Wildhage erklärt, er habe das an ziemlich viele Influencer geschickt. Im Video werden dann aber nur zwei Fälle vorgestellt. Also einmal ein Mann und einmal eine Influencerin. Bei dem Mann ist die Geschichte, der hat das quasi bemerkt, dass das eine, ich zitiere, Gugu-Gaga-Krankheit ist, um die es da bei dieser Disease Awareness geht. Und bei der Frau wird dann ausführlicher berichtet, dass die das nicht verstanden hat, beziehungsweise dass dann eben die Werbung weiterläuft. Ich persönlich finde das jetzt ein bisschen schwierig, dass man behauptet, man hat das an sehr, sehr viele geschickt und stellt dann nur zwei Fälle vor. Zumal wir auch solche Sachen gar nicht nachvollziehen können. Die hatten ja relativ viel Aufwand betrieben mit einer Website, die sie extra aufgezogen haben für diese eben vermeintliche Pharmafirma. Ne? Das, die stand dahinter und wollte sozusagen diese Awareness-Kampagne fahren. Wir kommen dann gleich noch dazu, warum diese Disease-Awareness-Kampagnen überhaupt da sind, weil das ist ja quasi ein Schlupfloch, ein Graubereich. Genau, und das ist aber alles gar nicht mehr aufrufbar. Das heißt also, das muss man wahrscheinlich vorweg sagen. Alles, worüber wir reden, da haben wir nicht so wahnsinnig viele Belegquellen. Also wir haben dieses Video von Wildhage und wir haben so ein, zwei andere Sachen. Wobei, wir werden jetzt auch gleich noch bei dem nächsten Teil ein eben Video, was Alina Waldbrunn dann zeigt, wie sie diese Werbung, diese Disease Awareness ausspielt auf ihrem eigenen Kanal, das ist auch nicht mehr abrufbar, das ist auch nicht auffindbar. Das heißt, wir zitieren jetzt wieder aus dem YouTube-Video von Wildhage und würden das mal ganz kurz hören.
Okay, das Thema passt heute ein bisschen zu gut, denn tatsächlich bin ich gerade beim HNO-Arzt raus, weil ich sollte eigentlich heute fliegen, aber meine Nase ist immer noch nicht so ganz fit und dadurch habe ich mich tatsächlich wieder an was erinnert, was ich im Studium schon gelernt hatte, und zwar in meinem HNO-Semester. Vielleicht kennt der ein oder andere das von euch. Der Infekt ist eigentlich längst vorbei, die Nase fühlt sich trotzdem irgendwie wochenlang noch so ein bisschen off an.
So, jetzt haben wir die beiden Ausschnitte gehört. Alle sind hoffentlich auf dem ungefähr gleichen Stand und wissen jetzt, worum es geht. Frau Lampert, was haben Sie da gedacht? Sie haben das ja bestimmt auch relativ frisch dann mitverfolgt. So richtig hochgegangen ist es, glaube ich, am Dienstag, Mittwoch ungefähr. Was war da so Ihr erster Eindruck?
Ich fand das interessant, wie viel Aufwand da betrieben wurde, um mal zu testen, was sich Medfluencer hergeben, für welche Themen sie werben oder wie Sie gesagt haben, inwieweit sie da eine Disease Awareness betreiben, um dann vielleicht in einem weiteren Schritt dann auch entsprechende Produkte dann anzupreisen. Also das fand ich sehr interessant und auch, ja, dass letztendlich die Influencerin, die dann da gezeigt wurde, dass die sämtliche Signale eigentlich ausgeblendet hat, einfach nur, weil sie da wahrscheinlich gesehen hat, dass man viele Follower erreichen kann, beziehungsweise eben dann auch viele Einnahmen erzielen kann.
Wir haben jetzt ja immer wieder dieses Stichwort schon gehört, Disease Awareness Kampagne. Warum wird das benutzt und warum wird an der Stelle nicht von Werbung gesprochen? Wir wissen ja inzwischen, Werbung muss gekennzeichnet sein in den sozialen Medien. Da gab es genug Prozesse, da gab es genug Urteile, da muss Anzeige stehen, da muss Werbung irgendwie gesagt werden oder auch nachvollziehbar sein. Warum ist das an dieser Stelle gar nicht der Fall?
Neben der Werbung müssen wir eben noch bedenken, dass Ärzte es nicht erlaubt ist, Werbung zu machen für bestimmte Produkte. Insofern wird dann dieses Schlupfloch, wie Sie es schon genannt haben, genutzt, indem man eine Disease-Awareness-Kampagne betreibt, um überhaupt erstmal ein bestimmtes Thema zu platzieren bei den Nutzerinnen und Nutzern, auch um gewisse Ängste zu schüren und ja, letztendlich dann auch die Nutzerinnen und Nutzer so ein bisschen neugierig zu machen oder auch in der Stange zu halten. Was kann ich denn dagegen tun, gegen diese Erkrankung, die da vorgestellt wird?
Also man soll so ein bisschen anteasern, ne? Genau. Guckt doch mal nach, googelt doch mal und dann erhofft man sich dann, dass die Personen auf dann wiederum die Website kommen mit eben welchem Krankheitskürzel auch immer. Jetzt gab es schon das Statement von Alina Wahlbrunn, das war ein Fehler von mir, es war leichtfertig, ich trage dafür die volle Verantwortung. Das haben wir allerdings auch nur in der Zweitquelle gefunden, das haben wir nicht online auf ihrem Kanal gefunden. Das LMU-Klinikum, an dem sie studiert hat und da auch ihren Abschluss in Medizin, also ihr Staatsexamen abgelegt hat, hat auch schon unter dem YouTube-Video kommentiert, es distanziert sich, also von die Fakultät, von unwissenschaftlichen Aussagen, die den Grundsätzen einer evidenzbasierten Medizin widersprechen. Jetzt war es ja in dem Falle auch so, dass sie ein Tickchen übers Ziel hinausgeschossen ist. Nicht nur diese Erkrankung, die es jetzt gar nicht in dem Falle gab, jedenfalls nicht unter dem Label, was verkauft wurde, nicht nur erwähnt hat, sondern auch, das haben wir jetzt nicht gehört, aber in dem YouTube-Video sieht man, da werden noch Symptome genannt, die standen dann gar nicht dabei und so weiter und so fort. Inwiefern ist ja so ein Video dann auch schwerwiegend, wenn man das Vertrauen betrachtet, das ja alle Menschen im Gesundheitswesen, die sagen von sich, ich habe Ahnung, ich bin fachlich kompetent, ja, so stellen sich ja auch ganz, ganz viele dar. Stethoskop um den Hals, man kennt so diese Bilder, da wird klar, sie gleich klar gemacht, es geht hier um medizinische Themen, um Gesundheitsthemen und ich trage ein Abzeichen mit mir, was mich auszeichnet. Inwiefern wird da auch Vertrauen erschüttert oder kaputt gemacht mit sowas?
Ja, das wird natürlich fundamental erschüttert, wenn solche Dinge dann rauskommen. Und Sie hatten das schon angedeutet mit der LMU. Da fand ich zum Beispiel noch bezeichnend, dass sie darauf verwiesen hat, sie hätte im Studium schon von der Erkrankung gehört. Mhm. Und was auch nochmal sozusagen so ein bisschen Vertrauen aufbauen sollte in ihre Expertise, die sie in dem Fall nicht hat und auch nicht haben konnte, weil es die Erkrankung nicht gab. Und wenn dann natürlich sowas rauskommt, dann ist das Vertrauen in medizinische Kompetenz natürlich schon extrem verletzt. Und das gilt nicht nur für die Influencerin, die hier betroffen ist, sondern das gilt letztendlich für viele Medizinerinnen und Mediziner, die durchaus auch sehr verlässliche Gesundheitskommunikation auch über soziale Medien machen. Also da wird schon ein großer Schaden angerichtet.
Brauchen wir da, das war so unsere Überlegung, was ist denn eigentlich das Problem? Und das Problem ist ja, dass letztendlich ein, ja, sagen wir mal, Vakuum da ist. Ne? Es ist ein Raum da, in dem, ich sag jetzt mal, gespielt werden kann. Man kann Graubereiche ausnutzen. Man kann hier mal ein Video dazu machen. Wir haben so ein bisschen diese Awareness-Kampagne, das nennen wir nicht wirklich Werbung, was ja auch die ganze Zeit ein Fakt ist. Man darf, das haben wir jetzt auch schon häufiger hier gesagt, Ärztinnen, Ärzte mit einer Approbation dürfen keine Werbung machen. Aus Gründen, das ist rechtlich klar dargelegt. Ich glaube, das will hier auch niemand irgendwie anzweifeln. Aber was ist mit diesen Personen, die ja diesen Vertrauensvorschuss automatisch so ein bisschen mitgenießen? Nämlich die, ich habe das auch gesehen, das ist jetzt betrifft nicht nur die eine Influencerin, das machen durchaus auch noch mehrere, gerne auch auf TikTok. Die nennen sich dann Kantmed, was ja wirklich noch sehr, sehr weit weg ist von der Approbation und dem Arztberuf an sich, sprich also ganz am Anfang des Studiums. Aber das wird dann quasi schon immer als Stempel, ja, Aushängeschild mitgenannt. Inwiefern brauchen wir da vielleicht auch bessere Regeln, was diese Menschen betrifft? Weil die Regeln betreffen, also die gesetzlichen Regelungen betreffen ja nur Ärztinnen und Ärzte ganz explizit.
Das stimmt. Und damit sprechen Sie einen ganz zentralen Punkt an, nämlich dass es sehr unterschiedliche Typen von Medfluencern gibt. Und es wird schwierig sein, für alle diese Personen entsprechende Regeln zu formulieren, die dann auch, wie soll ich sagen, sehr unterschiedlich auch ausgelegt werden. Und es werden immer Schlupflöcher gefunden werden, über die dann Gesundheitsinformationen kommuniziert werden. Insofern denke ich, ist wichtig, so ein bisschen von der anderen Seite drauf zu schauen und eher die Nutzerinnen und Nutzer zu befähigen, verlässliche und evidenzbasierte Informationen zu erkennen und auch das, was in den sozialen Medien zu Gesundheitsthemen vermittelt wird, das entsprechend einordnen zu können und dann erkennen zu können, ist das evidenzbasiert, ist das solide, kann ich mich irgendwo rückversichern, wie vertrauenswürdig ist die Quelle etc. Also dass wir eher bei den Nutzerinnen und Nutzern ansetzen und die digitale Gesundheitskompetenz fördern. Das ist auch herausfordernd, weil die sozialen Medien nun mal eine bestimmte Machart haben oder eine bestimmte Funktionsweise haben, die es eben auch schwer macht, dass wir uns ständig irgendwie auch sozusagen kognitiv mit den Inhalten auseinandersetzen, weil gerade die sozialen Medien ja auch eine emotionale Seite ansprechen, die wir auch gerne hören wollen oder die eine Art von Information anbieten, die wir gerne haben wollen. Hm. Und insofern ist es da auch mit der digitalen Gesundheitskompetenz natürlich schwierig, aber ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig für die Frage, okay, welche Spielregeln muss es eigentlich überhaupt für, ich sag mal, Content Creator geben, die zu Gesundheitsthemen Inhalte veröffentlichen.
Also, dass man auf der einen Seite schon Aufklärung, Bestärkung derjenigen macht, die das konsumieren. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, sie selber aber forschen ja jetzt auch in einem Bereich, wo es auch tatsächlich mehr um Kinder, um Jugendliche, junge Menschen geht. Im Vorgespräch haben wir dann überlegt, okay, aber da werden doch theoretisch Erwachsene angesprochen. Wobei, als ich mir nochmal genau dieses Konto angeguckt habe, was werden da für Themen besprochen? Ich habe jetzt selbst ein Kind, was 12 ist, die darf noch nicht auf Instagram unterwegs sein, aus Gründen, aber die würde diese ganzen Videos ganz toll finden. Irgendwelche Proteincakes, die man sich backen kann, irgendwelche Matchas, die getestet werden oder selbst von der eigenen Marke vertrieben werden. Schaffen wir das quasi auch von klein auf, ja mehr oder minder, also klein in Anführungsstrichen, 14, 15, 16, ab wann man dann eben so langsam in die sozialen Medien kommt, die Kinder, jungen Menschen so zu stärken und so zu auszurüsten, dass die sagen können, ja gut, das erkenne ich jetzt, dass das eigentlich Mumpitz ist mit dem Protein-Matcha-Pulver oder mit du musst jeden Tag Blutzucker messen oder derartiges.
Ja, also bei den Kindern und Jugendlichen müssen wir es schaffen, ganz früh anzusetzen und denen digitale Medienkompetenz zu vermitteln, auf jeden Fall. Und da werden sie dann natürlich schon auch dafür sensibilisiert, welchen Quellen sie mehr Glauben schenken sollten als anderen. Bei dem Thema Gesundheitskommunikation würde ich denken, sind wir schon bei den tatsächlich älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wir irgendwie noch anders erreichen müssen mit auch Aufklärungsarbeit. Und da sind natürlich solche Berichte, wie Sie jetzt herangezogen haben, wie jetzt dieses YouTube-Video, sind natürlich auch eine Form von Kompetenzförderung, Aufklärung, wie letztendlich Social Media funktioniert in dem Bereich. Und ich glaube, in dieser Richtung braucht es halt mehr Angebote für diese Zielgruppe, also für eine Zielgruppe, die sehr gesundheitsaffin ist. Sei es, dass es jetzt um einen gesundheitlichen Lifestyle geht, also Stichwort Selbstoptimierung, Longevity und so weiter. Oder dass es Betroffene sind, die händeringend auf der Suche sind nach Informationen oder auch emotionalen Support in den sozialen Medien. Und die müssen wir erreichen und die müssen wir ja dahingehend aufklären, eben, dass sie nicht allem Glauben schenken sollen, was sie jetzt in den sozialen Medien finden und auch eben aufzeigen, was für Strategien und Mechanismen dahinter sind. Also gerade auch dieses Thema Disease Awareness, was da eigentlich dahinter steht, ist ein ganz zentraler Punkt, also da ein Bewusstsein für zu schaffen und idealerweise auch so ein bisschen Anhaltspunkte oder Tools an die Hand zu geben. Wie erkenne ich denn sowas? Oder an wen kann ich mich eigentlich auch wenden, wenn ich da was Komisches sehe, was fragwürdig ist? Also da braucht es aus meiner Sicht noch mehr Aufklärungsarbeit in der Sache.
Denn per se ist ja Disease Awareness aus etwas entstanden, was positiv ist. Ne? Also ich schaffe Bewusstsein für eine Erkrankung, die vielleicht gar nicht alle kennen. Vielleicht geht es da auch um einfach Toleranz, wenn ich jetzt, mir fallen spontan chronisch entzündliche Darmerkrankungen ein, die sind ja, häufig sind die Menschen stark eingeschränkt. Das tritt aber genau in so einem sehr, sehr jungen Alter auf, mit 20 oder sowas, laufen dann junge Menschen mit einem Stoma rum, weil es gar nicht mehr anders geht. Die habe ich selbst in meiner Klinikzeit gesehen. Das heißt, also das ist ja was Positives. Man kann jetzt auch nicht sagen, naja, Disease Awareness, da müssen wir vorsichtig sein, sondern absolut. Ja, müssen wir da, also braucht es dann eben eine Erweiterung von Werbeeinschränkungen für jeglichen Content, der sehr, sehr konkret auf Krankheiten bezogen ist?
Also zumindest würde ich sagen, dass wenn man jetzt auf Social-Media-Inhalte stößt, die in denen auch sehr viele Produkte vermarktet werden, auch die gar nichts mit einem Gesundheitsthema zu tun haben, aber ja, wo man schnell mal eben noch, keine Ahnung, Mixer oder irgendwelche Pulverchen oder sowas bestellen kann oder auch vielleicht das Buch von einem Influencer, was auch immer, dann sollte man zumindest so ein bisschen hellhörig werden und aufmerksam sein und sich vergegenwärtigen, dass es der Person vermutlich in erster Linie um finanzielle Einnahmen geht und jetzt weniger um das Wohlergehen der Followerinnen und Follower. Also es kann ein Anhaltspunkt sein, ne? Dass man da zumindest, dass man mal so ein bisschen innehält, okay, was wird mir hier eigentlich gerade verkauft? Und ich würde eben auch sagen, dass man seriöse Gesundheitskommunikatoren, Medfluencer eben genau daran erkennt, dass diese werblichen produktbezogenen Aspekte so gut wie gar nicht vorkommen.
Dürften sie ja eigentlich nicht. Genau. Ne? Also wenn wir wirklich von Approbierten, das sind diejenigen, denen es einfach verboten ist, wenn die damit werben, ist das letztendlich ein Verstoß. Ne? Also wenn ich jemanden habe, der sagt, ich praktiziere als Arzt, davon gibt es ja auch welche, aber ich empfehle euch XY, dann ist das quasi schon mal, ja gut, das ist eine unseriöse Kiste.
Genau, aber eben gerade auch diejenigen, die Sie vorhin angesprochen haben, nämlich die sich einen Arztkittel anziehen und ein Stethoskop um den Hals hängen und suggerieren, dass sie irgendwie eine medizinische Expertise haben, für die gilt das Gleiche. Ne? Also die könnten ja theoretisch, also die würden sich jetzt da nicht in einen Problembereich begeben, wenn sie jetzt lernen würden, aber für die gilt das Gleiche. Also ich würde sagen, je seriöser, desto weniger Werbung für diverse Produkte.
Wenn Sie, wir das jetzt so abschließend betrachten oder wenn Sie das jetzt so sehen, jetzt ist, da gingen die Wogen ja auch sehr, sehr hoch. Das war teilweise auch sehr emotional, was mich als Ärztin und Frau an der Stelle ein bisschen gestört hat. Das muss ich an der Stelle vielleicht nochmal loswerden, ist, dass sich sehr, sehr viele Ärzte, beziehungsweise der eine Influencer, der noch studiert, und ein anderer Kollege aus der Herzchirurgie da sehr emotional auch geäußert haben, sehr also es waren sehr viele Männer, die wieder gegen eine Frau gingen. Das ist natürlich etwas, was in mir dann auch ein Störgefühl auslöst. Ist das jetzt quasi gefundenes Fressen und stürzt man sich da quasi auf eine Frau, die einen Fehler gemacht hat? Aber so insgesamt, wenn Sie sagen, jetzt haben wir diese Aufregung gehabt und es ging jetzt viel hin und her, hat das Video, Sie hatten schon angedeutet, das kann auch für mehr Awareness sorgen, das kann für Aufklärung sorgen, für Bewusstsein, auch in der medizinischen Gemeinschaft, Community. War das jetzt insgesamt positiv oder hat es eher geschadet? Was wäre Ihre Einschätzung?
Gute Frage.
Es darf auch beides sein. Ja, wir dürfen also auch ambivalent sein.
Ja, tatsächlich habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, was ich von dem Video als solches halten soll und dachte dann, ja, ich fand es, sag mal, interessant im Hinblick darauf, wie viel Aufwand da betrieben wurde, um jetzt da die Problematik aufzuzeigen, wo ich ein Stück weit dachte, okay, das, den Aufwand hätte man sich mitunter sparen können, weil es im Internet genug andere Beispiele gibt zu nicht gefakten Erkrankungen, wo aber trotzdem, sag mal, keine gute Gesundheitskommunikation über soziale Medien gemacht wird. Also das fand ich jetzt nochmal ein besonderes Experiment, inwieweit jetzt jemand darauf reinfällt, also auch dann nochmal MedfluencerInnen hier in diesem Fall dann besonders vorzuführen. Ich fand es, wie gesagt, interessant, würde mir aber wünschen, dass wenn man jetzt versucht, da im Sinne einer digitalen Gesundheitsförderung und Aufklärung entsprechende Informationen vorbereitet, dass die dann auch, ich sag mal, sachlicher gemacht sind und nicht, also es hatte schon eine Tendenz dann eben so ein bisschen zum Reißerischen und Vorführen.
Durchaus, das kann man ja, so genau sagen, das können wir, glaube ich, so stehen lassen, ja.
Und genau, und insofern kann ich auch verstehen, wenn dann die Reaktion unter dem Video entsprechend emotional dann sind und vielleicht weniger in der Sache. Also ja, es ist ein Weg, aber es bräuchte aus meiner Sicht noch sehr viel andere, die ja wirklich so ein bisschen kompakter und auch noch sachlicher aufzeigen, wie eigentlich Social Media funktioniert und wie das als Marketingstrategie auch im Gesundheitsbereich genutzt wird und auf was man beachten sollte. Aber ja, da ist noch viel Luft nach oben aus meiner Sicht.
Ich glaube, so müssen wir es belassen, ne, bei dem Schlusswort. Da muss noch sehr, sehr viel getan werden. Da muss eventuell auch noch mehr reglementiert werden. Ob das überhaupt irgendwann passieren wird, bleibt abzuwarten. Das war auf jeden Fall erstmal eine große Sache. Zumindest in unserem Dunstkreis ist das ganz gut durch die Decke gegangen. Ich danke Ihnen sehr für den Austausch, für Ihre Einschätzung. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Ja, das war eure Dosis Wissen zum Thema Med-InfluencerInnen und was da sich eventuell auch tun muss. Ich glaube, wir haben hier nicht das letzte Mal leider über dieses Thema gesprochen. Aber wir haben jetzt erstmal für längere Zeit, zumindest bei den normalen Folgen, gesprochen. Denn die Dosis Wissen macht eine 3 Wochen Sommerpause. Mit Sicherheit wird es die ein oder andere Unterbrechung durch eine Spezialfolge geben. Also am besten jetzt gleich, wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr diese Spezialfolgen nicht. Die anderen normalen Folgen starten dann nach 3 Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.